Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, das ja im Grunde schon direkt vor der Tür steht, denn es geht um den anstehenden Draft, beziehungsweise die anstehende Draft, muss man ja sagen, richtig. Und ja, wir haben uns überlegt, wir wollen gerne mal über undrafted Free Agents sprechen. Wie ist dieser ganze Prozess? Also A, was macht das emotional mit den jungen Menschen, die darauf hoffen, NFL-Karriere zu machen? Was gibt es für bekannte Spieler, die den Weg geschafft haben, obwohl sie sehr spät gezogen wurden oder gar nicht gezogen wurden im Draft? Und Anna hat euch auch noch ein bisschen mehr rausgesucht dazu. Was verdienen die überhaupt? Wie sind so die ganzen Bedingungen im Draft drumherum? Also wir haben ganz, ganz viele Themen mitgebracht. Und ja, jetzt habe ich sie gerade schon erwähnt. Aber jetzt erstmal hallo zu dir, Anna. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallöchen aus dem gerade sehr, sehr, sehr verregneten Bayern.
Ja, Anna, wie geht's dir denn?
Mir geht's unglaublich gut. Also wie gesagt, außer gerade Regen und so. Aber sonst sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den Draft. Und ja, freue mich hier heute drüber mit dir zu quatschen.
Vielleicht schon mal kurz vorweg. Kann man dich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie bei Kollegen, Kolleginnen hören, sehen, wenn es eben um das Thema Draft geht?
Leider nicht. Ich weiß, du kannst ja da bestimmt auch was dazu sagen, weil ich weiß, dich kann man an ein paar Stellen hören. Mich leider nicht. Sehr, sehr eingebunden. Deswegen bin ich leider dieses Mal beim Draft so ein bisschen raus.
Ja, das ist natürlich schade, aber dann hoffentlich nächstes Jahr wieder zu hören und zu sehen. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr mich auch ein bisschen zurückgezogen, einfach weil gerade sehr, sehr viel anderes Berufliches los ist bei mir. Aber ich werde zum einen, ich glaube, das kann ich jetzt schon verraten, bei den Kollegen von Saturday Kickoff im Mock Draft Brunch dabei sein. Yannick und Julian haben mich eingeladen und da wollte ich dann nicht ablehnen, vor allem, weil ich auch deren ganzen Content rund um die Draft echt so krass abfeier und ich finde es einfach nur noch abnormal, wie viel Mühe die sich machen. Sind ja inzwischen viel zu viert, also sind ein bisschen größeres Team inzwischen, aber hört da gerne mal rein, weil ich finde, das lohnt sich echt.
Ja, absolut, absolute Hörempfehlung auf jeden Fall.
Genau, jetzt aktuell, also falls ihr euch für den Draft noch ein bisschen fit machen wollt. Und ja, dann gibt's noch ein anderes Projekt auch mit Julian, das gerade noch nicht so ganz spruchreif ist, aber da werden wir vielleicht auch was zur Draft machen. Da würde ich euch aber dann nochmal weitere Infos durchgeben. Also da könnt ihr gespannt sein, da freue ich mich auch schon drauf. Ist vor allem mal für mich was komplett anderes, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also es hat nichts mit Podcasten zu tun und es hat auch nichts mit YouTube zu tun. Aber ja, genau, da gibt es dann noch mal ein paar mehr Infos. Ich wollte noch ganz kurz jetzt am Anfang auch noch erwähnen, wir haben uns ja jetzt schon länger nicht gemeldet, seitdem dieser ganze kleine Shitstorm losging, wo ich es gewagt habe, das Line-Up von RTL zur Draft so ein bisschen zu kritisieren. Ich habe gar nicht viel gesagt, ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich es schade fand, dass es keine weiblichen Gesichter gab. Jetzt hat sich das ja inzwischen so ein bisschen geändert. Es wird zumindest bei der Übertragung aus Köln eine Frau geben, die mit am Start ist, da freue ich mich sehr drüber. Aber genau, bei diesem ersten Line-Up war halt leider keine Frau mit dabei und ja, das ist dann irgendwie komplett durch die Decke gegangen. Ich fand's krass, wie groß das Ganze geworden ist und dass das selbst von der Bild dann irgendwie aufgegriffen wurde und so, war alles irgendwie ein bisschen verrückt, aber darauf wollen wir gar nicht jetzt so lange drauf eingehen, sondern ich wollte eigentlich nur kurz Danke sagen an alle, die mir liebe Nachrichten geschrieben haben, die mir ja Mut zugesprochen haben, die gesagt haben, hey, mach dir nichts draus, und vor allem auch an die, die sich öffentlich dazu geäußert haben und mir da den Rücken gestärkt haben. Also auch da kann ich nur wieder Yannick, der da voll in die Bresche gesprungen ist für mich, oder auch Julian, der ja auch eh immer hinter mir steht, aber echt sehr, sehr viel Zuspruch habe ich bekommen. Auch René hat da sehr nette Worte gefunden und Adrian hat mir privat geschrieben. Also richtig cool, vielen Dank dafür. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst und ja, ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken.
Absolut.
Gut, dann lass uns doch gerne in die Folge starten, denn wir haben viel zu besprechen. Ich habe mir mal ganz am Anfang angeguckt, wie ist es denn überhaupt, also aus der Sicht eines Spielers, du kommst zwar vom College und bist da natürlich auch schon vieles gewöhnt, wobei man auch da sagen muss, nicht jeder Spieler ist ja vorher auf einem Top-College, es gibt ja auch da große Unterschiede, auch was Aufmerksamkeit betrifft, was Druck betrifft, was Einsatzzeiten betrifft und dementsprechend hat nicht jeder da die gleichen Voraussetzungen, wenn er sich dann für den Draft eben anmeldet. Und ich habe da zum einen ganz spannende Aussagen von Sebastian Vollmer gefunden, der beispielsweise in einem Interview mit der Zeit erzählt hat, dass sie halt wirklich, also die Teams drehen jeden Stein um. Bei ihm war es wohl so, dass sogar Teams bei seinem College-Wohnheim angerufen haben und gefragt haben, ob er denn oft auf Partys geht. Dann sollen auch FBI-Background-Checks relativ üblich sein, was ich freaky finde, weil ich mir denke, wie kommen die denn dann beispielsweise ans FBI? Das sollten ja eigentlich alles geschützte Daten sein, aber das ist scheinbar auch komplett üblich. Und er spricht da beispielsweise auch in seinem Buch drüber. Er hat ja schon, glaube ich, mehrere Bücher sogar geschrieben. Aber es gibt auf jeden Fall ein Buch, wo er auch über dieses ganze College Experience spricht und eben auch über die Draft und so. Und es ist halt, finde ich, so verrückt, weil es ist natürlich so ein komplett ungleiches Verhältnis der Macht. Also zum einen hast du halt die Teams, die natürlich irgendwie zum Großteil weiß und männlich sind und die halt einfach deine ganze Zukunft in ihren Händen halten. Und auf der anderen Seite hast du relativ junge Menschen, oft POC-Background, die natürlich irgendwie unterkommen wollen und deren großer Traum eben die NFL ist und da auch ja oft monetär viel dran hängt. Also da haben wir hier im Podcast ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass viele, viele Spieler eben aus nicht so tollen finanziellen Verhältnissen kommen und für die ist es natürlich enorm wichtig, wann sie gezogen werden, weil auch da gibt es ja krasse Unterschiede. Ich glaube, da wirst du auch gleich nochmal drauf eingehen, Anna, aber ob man jetzt in der ersten Runde oder in der siebten Runde gezogen wird, ist dann doch ein kleiner Unterschied oder gar nicht. Beispielsweise, wenn man dann wirklich als undrafted Free Agent auf Suche gehen muss. Das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen für den Start einer Karriere. Und gerade auch eben dieser Pro Day hat halt schon echt was von Fleischbeschau, finde ich. Also da werden Spieler vermessen, wie beispielsweise die Armlänge. Dann müssen sie ja so verschiedene Übungen machen, wie jetzt beispielsweise den 40-Yard-Dash oder auch irgendwie so Bankdrücken und so. Also es hat auch so ein bisschen was Gladiatorenmäßiges, wie sie da dann gegeneinander antreten. Und währenddessen sitzen dann halt da die Verantwortlichen von den Teams und schauen sich das alles an. Es gab auch dieses Video von David Oyabo aus dem letzten Jahr, wo er ja sich schwer verletzt hat beim Pro Day und schlussendlich hat er sich da die Achillessehne gerissen und er lag dann da und es hat einfach keiner im ersten Moment ihm geholfen. Also da denke ich mir halt schon, die haben sich dann erstmal ihre Notizen gemacht und so und das ist halt, wenn man solche Bilder sieht, das gibt einem schon irgendwie zu denken, also mir zumindest. Und ja, Vollmer hat dann beispielsweise auch erklärt oder erzählt, dass er eben, dass es ganz komische Interviewfragen eben auch gibt. Also beispielsweise sollen Spieler in relativ kurzer Zeit dann dicke Playbooks auswendig lernen und werden dann abgefragt. Und wenn du dann irgendwas dir nicht gemerkt hast, dann schreien sie dich an oder so. Und das soll halt, hat den Zweck, um halt zu testen, wie resistent du gegen Stress und Drucksituationen, wie du darauf reagierst. Er meinte jetzt mit Abstand, weil er war ja dann lange Zeit auch Profi, hat den Super Bowl auch gewonnen mit den Patriots und er meint, eigentlich ist das was Gutes, weil er sagt, solche Stresssituationen hast du halt in der NFL auch einfach. Das Niveau ist enorm hoch und wenn du da in einem Moment mal nicht aufmerksam bist, dann wird halt beispielsweise dein Quarterback, in dem Fall war es bei ihm halt Tom Brady, wird halt dann gesackt und dann ist halt der Spielzug vorbei. Und das sind halt so ganz, ganz kleine Momente sozusagen, wo du zu 100% da sein musst und wo du halt auch mit einem ganzen Stadion voller Fans umgehen musst, die schreien. Und natürlich ist der Druck da hoch, aber ich finde es halt trotzdem krass, weil das sind ja Sachen, die künstlich zu erzeugen, finde ich erstmal schon fragwürdig und vor allem Sebastian Vollmer dann, als er in so einer Situation dann stand in seiner Karriere, hatte er halt schon Jahre an Erfahrungen hinter sich und ja, war ein gestandener Mann und wenn du aus dem College kommst, bist du immer noch Anfang 20, also das finde ich halt schon irgendwie komisch. Und es gibt dann scheinbar auch Interviewfragen, die eben sehr übergriffig sind, beispielsweise auch die Sexualität der Spieler betreffend, was ich finde, geht halt gar nicht. Das sind private Aspekte, die auch nichts mit der sportlichen Karriere zu tun haben. Und ja, da würde es mich jetzt mal interessieren, Anna, wenn du das jetzt alles so hörst, kam dir denn auch schon mal bei der Combine oder auch beim Pro Day eben solche Gedanken, dass du dir dachtest, boah, das hat schon irgendwie was von Ware, die hier hin und her geschoben wird oder eben von so Fleischbeschau, Tiere werden da jetzt wie auf dem Markt so ausgesucht?
Ja, also schon. Vor allem das Ereignis, was du auch schon erwähnt hast, wo sich der Spieler die Achillessehne gerissen hat und wo halt keiner so wirklich reagiert hat dann irgendwie. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht, weil das gab ja schon einen Aufschrei, diese Situation. Mhm. Und wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ich habe zumindest nichts, also ich habe mich damit dann auch nicht so viel weiter beschäftigt, aber ich habe nichts gehört, dass das irgendwie von der NFL nochmal dem nachgegangen wurde. Also wie hätten wir uns besser verhalten können in der Situation? Wie stellen wir sicher, dass das nicht nochmal passiert? Irgendwie sowas habe ich persönlich gar nicht mitbekommen. Und ja, es gibt schon sehr das Gefühl nach Fleischbeschau, wie du sagst. Andererseits, also ich verstehe natürlich auch, dass einfach so wie die NFL aufgebaut ist und das System dahinter mit dem Draft, dass es irgendwie sowas nicht geben muss. Aber ich, also dass es sowas in die Richtung, ja, schon geben muss, so.
Naja, es gibt ja schon relativ viel Tape, das die Teams sich vorher anschauen können. Und daraus könnte man ja auch seine Schlüsse ziehen beispielsweise.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich halt vor allem in Frage stelle, ist sowas wie Fragen, die Sexualität betreffen. Solche Sachen. Also egal, welche Sexualität du hast, das macht dich weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Spieler. Also so.
Auch da, finde ich, kommen wir halt wieder zu dem Thema zurück. Repräsentation ist wichtig, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Ungleichverhältnis, da sitzt ein Spieler, der im Zweifelsfall eine dunkle Hautfarbe hat und das ist ja, sind ja einfach die meisten der NFL-Profis oder auch Spieler. Und auf der anderen Seite sitzt da halt ein alter weißer Mann, der ihn dann bewertet und ihm Fragen stellt, sozusagen. Ja. Ich fand es auch interessant, Colin Kaepernick hat beispielsweise in seiner Serie auch die Combine mit einem Sklavenverkauf in Afrika verglichen und hat dafür ziemlich viel Kritik auch bekommen. Witzigerweise sogar aus POC-Kreisen, weil sie gesagt haben, du kannst ja wohl nicht sozusagen die Geschichte unserer Ahnen damit vergleichen, dass am Ende dann doch hochdotierte Profis hier, die das freiwillig ja auch machen. Man muss ja auch sagen, keiner wird dazu gezwungen, diesen Combine zu absolvieren, sondern viele sehen das ja eher als große Chance. Mhm. Ist es ja auch, also ich gebe auch mit dir mit, dass man sagt, man am Ende ist halt auch der Druck auf Seiten der Teams enorm, weil gerade dadurch, dass wir dieses ganze System in der NFL haben mit eben Salary Cap, mit der Draft und so, dass du halt junge Talente auch brauchst auf relativ kleinen Verträgen, damit dieses ganze System überhaupt funktioniert. Dementsprechend hoch ist halt auch der Druck, dass der Draft funktioniert und dass du da halt die richtigen Spieler auswählst. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Team das war, aber ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass eine Franchise 95 Menschen hat, die sich nur mit dem Draft beschäftigen für ein Team. Das ist halt enorm. Also 95 Menschen, die nur schauen, ob sie die richtigen Talente dann am Ende auswählen. Also da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel, aber am Ende, finde ich, ist es trotzdem so, dass man die Spieler schützen muss, weil die sind eben jung, die sind fragil, deren Psyche ist auch noch nicht so gestärkt. Und da würde ich schon mir manchmal wünschen, dass die NFL da noch ein bisschen mehr Wert drauf legt.
Ja, absolut.
Gut, magst du weitermachen? Du hast uns ja ein paar spannende Infos mitgebracht, was das vor allem auch vertraglich so alles mit sich bringt.
Ja, genau. Und zwar, du hast ja den Combine und die Pro Days gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass die NFL als Organisation sich circa um die 3000 Spieler anschaut. Und von diesen 3000 Spielern werden knapp 300 jedes Jahr zum Combine dann eingeladen. Es ist ja auch so, wenn ihr wollt, können wir darüber auch mal noch eine Folge machen, wenn ihr da mehr Details haben wollt. Aber Spieler können sich ja zum Beispiel auch selber nochmal melden, wenn sie quasi frühzeitig in den Draft gehen wollen. Da gibt's ja dann auch verschiedene Bedingungen, die sie erfüllen müssen, aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Aber wie gesagt, deswegen knapp 3000 Spieler werden sich angeschaut und geguckt, ob die eingeladen werden sollen. Und 2023 sind dann 319 Spieler zum Combine eingeladen worden. Und demgegenüber, muss man halt sagen, stehen nur 259 jetzt dieses Jahr Draftpicks. Und unsere Folge soll ja eben heute um genau diese also die Spieler, die dazwischen stehen, quasi sich drehen, also um die undrafted Free Agents. Und ja, das ist natürlich, wie Tiziana jetzt auch schon sagte, einfach, die haben einen ständigen Druck, sich zu beweisen, weil sie eben nicht gedraftet wurden und dann natürlich trotzdem weiterhin den Traum haben, in die NFL zu kommen. Und wenn man an dem Punkt schon war, dass man an der Combine ist und im College auf einem hohen Level Football gespielt hat, dann hat man da ja auch schon wirklich viel, viel, viel seiner Zeit und ja, seiner Zeit, seines Schweißes, Blutes drin versenkt, dass man eben diesen Traum erreichen will, dieses Ziel erreichen will, in der NFL zu spielen. Und undrafted Free Agents können deutlich schneller entlassen werden als gedraftete Spieler. Sie haben enormen psychischen Druck, physischen Druck, Leistungsdruck. Hier ist es auch so, dass ich auf mehreren Seiten gelesen habe, dass die NFL seit ein paar Jahren versucht, da mehr mit einzugreifen, mehr zu helfen. Ich habe jedoch nichts Spezielles gefunden, was denn für die Draft-Spieler quasi gemacht wird. Also in unterschiedlichen Folgen haben Tiziana und ich ja schon drüber gesprochen, so unterschiedliche Programme der NFL. Ich habe jetzt aber nichts darüber gelesen, dass es speziell was für undrafted Free Agents gibt. Die NFL versucht aber natürlich, wie gesagt, da immer ein bisschen mehr einzugreifen, mehr zu helfen, auch in die Richtung Mental Health. Aber Mental Health ist einfach immer noch ein Riesenthema, das vor allem in der NFL oder auch anderen Profisportarten sehr, sehr stigmatisiert wird. Und das Problem ist eben auch, die Verträge sind nicht garantiert, es gibt oft keinen Signing-Bonus. Während des Trainingslagers und der Preseasons, wenn die undrafted Free Agents tatsächlich von dem Team aufgenommen werden, müssen meistens die Reisekosten selber getragen werden für diese ganze Zeit, also Unterkünfte, die Reisen generell. Und da habe ich jetzt eben so ein paar mehr Infos zu den ganzen Verträgen mir rausgesucht. Also es ist so, dass undrafted Free Agents oftmals sogenannte Future Contracts oder Reserve Contracts unterschreiben. Und die haben einfach super wenig Arbeitsplatzsicherheit oder Vertragssicherheit und eben wenig bis kaum garantiertes Geld. Diese Future Contracts sind meistens Einjahresverträge und starten eben erst später, also nachdem die ganzen Trainingslager und Preseason Games rum ist. Und das führt eben dazu, zu was ich vorhin schon angesprochen habe, dass eben die Spieler dann oftmals die Reisen selber bezahlen müssen und ihre Unterkunft im Trainingslager, wenn sie nicht unbedingt das Glück haben, zum Beispiel eine Art Stipendium zu kriegen. Was da ganz, ganz spannend ist, da kommt es dann auch noch immer drauf an, was für ein Management sie quasi an ihrer Seite haben. Denn es gibt auch Spieler, die dann da von ihrem Management noch unterstützt werden. Aber man darf das Ganze nicht romantisieren oder denken so, oh, das ist ja voll nett von denen, dass die unterstützen. Denn das ist quasi nur wie ein Darlehen und sie müssen das danach noch zurückzahlen. Das heißt, in dieser Zeit gibt es da wirklich junge Menschen, die sich ganz, ganz krass hoch verschulden, um ihren Traum zu leben, wo sie aber nicht wissen, ob sie den jemals erreichen können. Tiziana, Frage an dich an der Stelle. Findest du das sinnvoll, dass man das so macht? Also, dass man quasi sagt, so hier, ihr könnt euch da mal ein bisschen austesten. Ob ihr aber wirklich einen Vertrag kriegt, das stellt sich erst später raus?
Nee, ich finde, das ist ja auch wieder ein System, an dem viele Leute verdienen. Und für die Teams ist ja die Fallhöhe relativ gering, wenn die sagen irgendwie, du kannst zwar zu uns zum Beispiel ins Trainingslager kommen, aber das musst du alles erstmal selber zahlen und dann schauen wir mal. Da ist natürlich für die, die verlieren nichts dabei, außer dass sie vielleicht sagen, okay, sind ein paar mehr Spieler irgendwie beim Training dabei. Und auf Seiten des Spielers finde ich es aber halt krass, weil gerade wenn die, wie du gerade erwähnt hast, sich auch noch irgendwie verschulden oder so, da so Kredite aufnehmen. Ich meine, das ist ja in Amerika eh nochmal viel gängiger als bei uns. Aber finde ich halt gar nicht, also sollte man eigentlich gar nicht machen und finde ich auch ziemlich risky auf Seiten des Spielers, weil oft, da sind wir ja, glaube ich, noch gar nicht drauf eingegangen, oft haben die ja auch im College sich fast nur mit dem Football beschäftigt und haben wirklich nicht viel auf ihre akademische Ausbildung gegeben und setzen halt alles auf diese eine Karte Sport, Sportlerkarriere. Und wenn das dann nicht aufgeht und du dich dann noch verschuldest nach dem Draft, das kann ganz schön nach hinten losgehen.
Absolut. Das Ganze ist aber ein bisschen spannender, weil ich habe das so gelesen und hatte dann, war dann so, boah, krass, das ist ja echt heftig. Und oh Gott, die verschulden sich richtig krass. Wenn man sich dann aber mal die Gehaltsstruktur anschaut, ist so ein anderes Ding, was mir aufgefallen ist. Weil, also, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mir wirklich quasi von, also es gibt keine Quellen, die sagen, das und das verbraucht ein undrafted Free Agent so in seiner Zeit, wenn er das ist. Ich habe jetzt aber mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar das Gehaltsminimum von einem undrafted Free Agents orientiert sich immer an dem Liga-Minimum von einem Spieler mit null Erfahrungsjahren. Das heißt eben auch Siebtrunden-Pick. Das waren letztes Jahr $660,000 pro Jahr und werden dieses Jahr $705,000 pro Jahr sein. Wenn man das vergleicht, letztes Jahr hat der First Overall Pick knapp 37 Millionen bekommen für 4 Jahre. 37 Millionen für 4 Jahre ist deutlich mehr als 750.000 pro Jahr. Das sind knapp bisschen mehr als 2 Millionen dann. Aber trotzdem denke ich mir, $705,000 pro Jahr schon nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen.
Nö, ist auf jeden Fall besser als das meiste Jahresgehalt von anderen Menschen.
Genau. Und wie gesagt, es ist nicht Standard wirklich, dass es Signing-Bonuses gibt. Das ist aber über die Jahre mehr geworden. Und maximal Signing-Bonus, den es letztes Jahr gab für einen Spieler, sind $19,950. Finde ich auch nicht schlecht. Also es ist nicht wenig Geld, muss man sagen.
Nee, die Frage ist halt noch, ob du den dann noch versteuern musst und so. Wie viel bleibt dann noch? Also ja, aber trotzdem, ist natürlich, nimmst du halt mit.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann ist es so, dass auch diese Undrafted Free Agents Verträge so aufgebaut sind wie normale Verträge. Das heißt, die sind auch berechtigt, Leistungsboni zu bekommen, also für ihre Spielzeit oder die Leistung. Da gibt es dann auch nochmal einen extra Pot, der durch die NFL extra finanziert wird und während der Saison auf alle Teams und alle Spieler aufgeteilt wird. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon gesagt hatte. Es gibt eben, wenn das Trainingslager stattfindet, ist es so, dass die ein Grundgehalt bekommen und wenn sie Glück haben und raushandeln können, ein Trainingslagerstipendium zusätzlich. Und das ist eben dazu da, um Auslagen und Lebenserhaltungskosten während des Trainingcamps zu decken. Und das sind, oder das waren 2022, $1,150 pro Woche. Und wie gesagt, ich habe halt versucht, extra noch zu finden, was sind denn die Ausgaben, weil $1,150 pro Woche ist jetzt auch nicht so wenig.
Ja, wobei ich mir da schon wieder denke, also ich bin gerade zum Beispiel auf der Suche nach Unterkünften in Amerika, weil wir überlegen, im Herbst nach Amerika zu fliegen und war echt schockiert, dass du teilweise selbst in, ich rede jetzt nicht von Los Angeles oder New York, aber einfach von amerikanischen Städten, da bist du locker mal für ein ganz normales Airbnb und es ist nicht mal eine ganze Unterkunft, sondern irgendwie nur ein Zimmer, bist du locker mal bei $200 die Nacht. Und okay. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht super gut einschätzen, aber ich glaube, wenn du dir überlegst, die haben dann oft noch ein Auto vor Ort, dann gehen die noch irgendwie vielleicht abends was essen oder was weiß ich, dann eben die Flüge, dann irgendwie noch Unterkünfte und so. Das klingt sehr viel erstmal, aber ich weiß gar nicht, im Idealfall halt sollst du da ja auch einen Plus machen. Also du willst ja, du arbeitest da ja in dem, du bist ja nicht just for fun. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht dann auch einfach nur mit Plus minus Null rausgehen.
Ja, also ich werde auf jeden Fall versuchen, nach der Aufnahme da noch mehr zu finden. Sollte ich noch mehr finden, würde ich das auf Twitter auch posten. Genau, und dann ist es natürlich so, gibt ja auch immer noch den Practice Squad. da ist es ja auch schon immer gut, auch für einen undrafted Free Agent aufgenommen zu werden. Klar will man lieber in den aktiven Kader, aber Practice Squad, dann ist man schon mal zumindest mit so einem halben Fuß irgendwie in der Tür drin. Und da war der Verdienst im Jahr 2022 bei $9,200 pro Woche. Also wenn man da sieht, das ist dann schon auch nochmal deutlich mehr, wie du auch schon sagtest, als während dem Trainingslager zum Beispiel. Und dann gibt's eben noch weitere Boni, wie zum Beispiel ist oftmals mit drin, dass man einen Boni kriegt, wenn man vom Practice Squad in den aktiven Kader aufgenommen wird, eine bestimmte Anzahl an Spielen erreicht oder dann eben irgendwelche Meilensteine erreicht, wie X Amount of Yards oder X Amount of Catches, so und so viele Touchdowns in die Richtung.
Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
Ja,
also ich finde
es auch.
Also auch motivierend, wenn du weißt, in deinem Vertrag sind solche Klauseln drin, dann bist du ja auch selber einfach viel motivierter, richtig Gas zu geben und nicht nur irgendwie da im Trainingscamp abzulungern und
ja,
das irgendwie dir eine gute Zeit zu machen. Glaube ich zwar eh nicht, werden die eh nicht machen, aber es ist ja schon, also wenn dann halt auch alles sich irgendwie finanziell auszahlt, dann ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt.
Genau, also Anreize schaffen ist ja jetzt nichts Falsches. Wenn man sich halt die ganzen Verträge an sich anschaut, dann ist es natürlich einfach so, undrafted Free Agents können super schnell rausgeworfen werden. So sind die Verträge einfach konzipiert. Ein Jahresvertrag ist halt kaum was, das gibt kaum Dead Cap. Die Spieler haben super wenig garantierte Sachen. Das heißt, das kann halt wirklich sein, dass du in der einen Woche irgendwie 10.000 Euro pro Dollar hast, wenn du im Practice Squad bist, und dann in der nächsten Woche hast du nichts mehr. Und das finde ich halt so erschreckend, diese Vorstellung einfach.
Das ist total up and down, also und halt super unsicher. Und gerade wenn man auch bedenkt, dass ganz, ganz viele Profis ja auch schon in College-Zeiten beispielsweise Familien gründen, dann bist du ja auch nicht nur für dich selber verantwortlich, sondern dann hast du da halt vielleicht ein, zwei Kinder auch noch und eine Frau. Also nicht, dass die alle nicht arbeiten würden, aber ich sag nur, also
ich hoffe mal die Kinder nicht.
Nicht mit dir zur Partnerin. Vielleicht arbeitet die ja auch noch dazu, aber es ist ja schon irgendwie belastend, was die alles dann wuppen müssen. Dann haben die ja oft schon irgendwie Häuser und so in dem Alter. Das ist natürlich in Amerika irgendwie, läuft alles nochmal anders. Hast du denn was gefunden oder wurde da mal erwähnt, wie das ist mit Krankenversicherung?
Nee, habe ich tatsächlich versucht zu finden. Nicht nur Krankenversicherung, sondern auch so, was sind denn eben der Lebensunterhalt? Was müsst ihr denn bezahlen? Da habe ich nichts wirklich dazu gefunden. Aber Krankenversicherung ist ja eh so ein Ding in den Staaten, was so schwieriger ist. Das Einzige, was mal stand, war eben, dass es schon ähnlich abläuft wie bei den anderen NFL-Spielern. Das heißt, dass es dann über die NFL laufen würde. Wobei man natürlich sagen muss, und das hatten wir ja auch schon mal in einer von den Folgen, das dauert ja auch einen bestimmten, also du musst x Jahre gespielt haben, um in diese die Healthcare auch nach deiner Karriere zu bekommen. Und das würde halt ein undrafted Free Agent zum Beginn seiner Karriere gar nicht erreichen. Das heißt, wenn er gecuttet wird, dann ist er raus.
Mm. Ja, das zeigt auch immer ganz gut Hard Knocks, finde ich. Da gibt es auch immer die Fälle, die irgendwie noch am Anfang mitgezogen werden, im Trainingscamp noch mit dabei sind und dann wird irgendwann dieser Kader runtergekürzt und dann heißt es, okay, danke für alles, ciao. Und dann fahren sie so weg und ich habe da echt immer ein Kloß im Hals.
Ja, absolut. Also ich fand das halt auch echt krass, als ich mir das jetzt so alles angeschaut habe. Wie gesagt, das klingt alles nach viel Geld, aber das ist nicht garantiert.
Ja.
Das heißt, wenn die gecuttet werden, dann ist das weg. Und das ist halt so. Und da das ist ja auch schon gesagt, dann, das sind dann auch viele eben Spieler, die vielleicht zum Beispiel nicht nur eigene Familien haben, also mit Kind und Frau, sondern vielleicht auch ihre Familien dann daheim schon unterstützen. Wo quasi die Karriere auch dahin aufgebaut wurde, dass man die Familie daheim unterstützen kann.
Mhm.
Und wenn das halt auf einmal auch wegfällt, also das ist halt so viel.
Und es gibt
so
halt auch nur so gewisse Zyklen. Also ich meine, vor der Saison hast du natürlich die besten Chancen, dann da reinzukommen. Aber wenn dann die Saison mal gestartet ist, dann hast du ja eigentlich nur noch als undrafted Spieler sozusagen, also als, wie nennt man, Free Agents ist ja dann einfach nicht mehr undrafted, also genau, du bist ein Free Agent, hast ja eigentlich nur noch die Chance, irgendwie reinzukommen, wenn sich jemand verletzt oder so, dass du nochmal nachgesigned wirst. Ja. Und sonst sitzt du halt dann rum und wartest auf die nächste Saison.
Ja.
Hältst dich fit. Das ist nämlich das nächste. Du musst dich auch fit halten. Dann freiwillig sozusagen, wenn du sagst, nee, ich bleib da dran, dann musst du dich fit halten. Und sowas geht auch richtig ins Geld, wenn du dann noch beispielsweise einen Personal Trainer hast oder sowas.
Mhm.
Sieht man ja auch beispielsweise bei Cam Newton, der sich immer noch fit hält irgendwie und darauf hofft, dass er nochmal vielleicht irgendwo gesigned wird.
Oder Kaepernick.
Kaepernick. Ja, das ist schon echt nicht ohne. Und ich glaube auch, wie gesagt, mental echt nicht ohne.
Absolut.
Dann würde ich jetzt mal weitermachen.
Ja,
ich habe mir einen Spieler rausgesucht, über den gerade einfach sehr viel gesprochen wird und in der letzten Saison sehr viel gesprochen wurde, der eben sehr, sehr spät gedraftet wurde. Besser gesagt, der die letzte Ziehung war sozusagen. Mr. Relevant heißt der Spieler ja dann immer. Und das war ja Brock Purdy beispielsweise. Und den habe ich mir nochmal genauer angeschaut. Der wurde in der 7. Runde an der 262. Stelle damals von den 49ers gezogen. Und der letzte Pick ist eben immer der Mr. Irrelevant Pick. Jetzt ist er nicht mehr irrelevant seit dieser grandiosen Saison, die er jetzt dann eben bei den 49ers gespielt hat, wo er sich ja dann Trey Lance verletzt hatte und Jimmy Garoppolo auch verletzt hatte und er diese Chance nutzen konnte. Das ist natürlich für ihn, sonst wäre das ja nie passiert. Also er hätte nie sein Talent zeigen können in diesem Ausmaß. Er war der dritte QB. Er hat sich da schon gegen den anderen Quarterback noch sozusagen durchsetzen können, der eigentlich der dritte war. Und hat jetzt eben einen Vierjahresvertrag damals dann nach dem Draft unterschrieben bei den 49ers mit einem Jahresgehalt von rund 930.000 US-Dollar. Es kommt ziemlich daran ran, was du gerade erzählt hast, Anna, mit diesem im Unterschied zwischen der ersten Runde, hast du ja irgendwie gesagt, über, weiß ich nicht, 37 Millionen oder was das waren.
Genau.
Und wenn man das bei ihm mal hochrechnet, mal 4, also er hat irgendwie so rund ein bisschen weniger als 4 Millionen bekommen. Und ich finde es interessant, weil ich habe dann noch was dazu gefunden, wie er vor dem Draft eingeschätzt wurde und warum er eben so spät überhaupt nur gezogen wurde. Und das hieß halt eben, ja, er hat nur ein Average Arm Strength, er sei nicht so genau in seinen Würfen, seine Bewegungsabläufe wären nicht ideal und ja, auch physisch sei er nichts Besonderes. Und das mag ja auch alles stimmen, so von dem Tape, das man von ihm gesehen hat, aber es zeigt halt sehr, sehr gut, dass auch Spieler, die vielleicht im College noch nicht gepiekt haben, dass die halt auch später noch eine krasse Karriere hinlegen können. Und ja, ich meine, von Brock Purdy haben wir jetzt nur nicht mal eine ganze Saison gesehen, weil er ja sich dann auch so schwer verletzt hat. Aber was er in diesen Spielen gezeigt hat, da sind wir auch wieder beim Thema Druck, wie cool der einfach war, ist da reingekommen in diese Situation und hat das wirklich, finde ich, so cool runtergespielt. Und das zeigt dann auch wieder, dass diese ganzen Tests von dem Pro Day und diese ganzen Vorevaluierungen, die können dir halt auch nur so und so viel sagen. Also die sind halt auch nicht 100% akkurat und da finde ich, ist eher ein schönes Beispiel für.
Nicht nur das, man muss ja auch bedenken, je nachdem, aus welchem College die davor kamen, also welche Mitspieler hast du? Wenn du halt in einem so mittelmäßigen College bist und dann halt du deine Leistung auch gar nicht abrufen kannst, und das ist ja jetzt nicht nur als Quarterback, wenn da irgendwie deine Mitspieler nicht funktionieren, aber das ist ja an jeder Position quasi so. Wenn du halt um dich herum nur mittelmäßige Spieler hast, dann wirst du ja generell auch eher schlechter angesehen, weil du halt gar nicht die Chancen bekommst oder halt für die anderen so gesehen immer mitarbeiten musst. Und wenn man dann halt in einem NFL-Team auf einmal ist, wo halt einfach eine andere Qualität ist, dann kann halt sowas passieren. Also ich kann mir halt echt vorstellen, wenn es mehr solcher Chancen geben würde für Spieler, wo die NFL kluge Welt, die eben diese Spieler beurteilt anhand nur von Tapes, könnte ich mir vorstellen, dass wir mehr solcher Stories hören würden, generell.
Glaube ich auch. Und das zeigt ja auch die Namen, die ich jetzt mitgebracht habe von Spielern, die eben undrafted waren und die noch eine wirklich gigantische Karriere dann hingelegt haben. Ich habe jetzt natürlich nicht alle mitgebracht, weil ich habe mich eher konzentriert auf Spieler, die vielleicht so in den letzten Jahren hochgekommen sind, so in den letzten 20 Jahren oder so. Aber es gibt natürlich auch noch welche aus den 70ern, 80ern. Da könnt ihr ja selber auch noch mal ein bisschen gucken, wenn euch das interessiert. Da gibt es diverse so Slideshows und so. Aber ja, fangen wir gerne mal an mit einem Spieler, der mir sehr nahe ist, weil er bei den Broncos gespielt hat und weil er auch mit uns den Super Bowl geholt hat. Und zwar ist das Chris Harris Jr., Cornerback. Er war 5-mal im Pro Bowl, hat eben, wie gesagt, mit den Broncos den Super Bowl gewonnen. er wurde damals aufgrund seiner Größe nicht im Draft beachtet, weil er nur 1,78 ist und das ist relativ klein für einen Cornerback. Und ja, deswegen ist er da rausgefallen, war aber später dann eben einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga und ich habe nur gute Erinnerungen an ihn und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eben Größe auch nicht alles ist. Dann Tony Romo ist natürlich ein perfektes Beispiel. Also ist ja eine absolute Quarterback-Legende bei den Cowboys. Er war 4-mal im Pro Bowl, hat immer noch diverse Franchise-Rekorde, die stehen aus seiner Zeit und war mit den Cowboys dann in den Playoffs 2006, 2007 und 2009. Und das finde ich auch interessant, er war erst Backup 3 Jahre und dann hat sich der Starter von den Cowboys verletzt und dann wurde eben Romo befördert und hat das sehr, sehr gut gemacht und konnte sich dann eben festsetzen auf dieser Starting Position. Er hat 12 Saisons als Profi gespielt und ja, hat immer noch seine Statistik von 97,1 Career-Passer-Rating, gehört immer noch zu den besten aller Zeiten. Inzwischen ist er ja sehr, sehr bekannter TV-Experte, hat da einen großen Deal wieder bei CBS abgeschlossen und ich muss sagen, ich höre ihm auch sehr, sehr gerne zu. Ich finde ihn sehr witzig, sehr fachlich auch top. Also ich würde sagen, er fällt nicht ab sozusagen als Experte. Und es gibt auch einen witzigen Fakt noch. Er hat nämlich damals auch ein hochdotiertes Angebot bei den Broncos ausgeschlagen, weil er damals lieber bei den Cowboys spielen wollte. Und da gab es einen Assistenztrainer namens Sean Payton, der Tony Romo groß gemacht hat. Und witzigerweise ist dieser Sean Payton jetzt bei uns, bei den Broncos, inzwischen Trainer. Also so schließt sich der Kreis am Ende dann doch wieder. Und ja, weiß nicht, wie stehst du zu Tony Romo, Anna?
Ich finde ihn auch mega sympathisch, habe ja jetzt weniger Verknüpfung oder so mit ihm, aber sonst, wenn ich ihn so sehe, mega sympathisch und vor allem finde ich das immer gut, zumindest so, was ich das bisher von ihm gehört habe, war immer, er versucht schon auch, wenn er über Spieler zum Beispiel redet, da auch so einen menschlichen Aspekt mit reinzubekommen. Und das finde ich mega wichtig auch, dass es so Leute eben gibt, in der Kommentatoren, Moderatoren, Bubble-Riege, wie auch immer, Journalisten-Riege, die einfach da auch nochmal, ja, vielleicht auch so den Finger ein bisschen in die Wunde drücken, um auch wieder zurückzukommen auf den Anfang, auf den Fleischbeschau, weil das ist natürlich nicht nur was beim Combine oder bei den Pro Days passieren, sondern generell in der NFL könnte man das ja durchaus so auslegen, dass die einfach nur spielen, damit andere Leute Spaß haben und sich vergnügen. Und
so ist es ja auch ein bisschen. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dieses Gladiatoren-Ding, dass man schon das Gefühl hat, gut, Gesundheit und so weiter ist ja alles egal, solange man eben Entertainment liefert.
Ja, und deswegen finde ich es so wichtig, dass es so Menschen gibt wie ihn, die selber in der NFL waren, weil du weißt das selber, es gibt genug Menschen, die dann sagen so, wie kannst du dir da eine Meinung bilden? Du hast da selber gespielt oder so. Und wenn es dann eben so Leute gibt wie ihn, die dann sagen so, hey, das sind Menschen, vergiss das nicht.
Deswegen finde ich eben auch Sebastian Vollmer so cool. Freut mich auch, dass er jetzt bei RTL eben auch mit im Team ist, weil er eben einfach auch nichts beschönt und sagt, es ist super hart und auch im College, es war super hart, da auch als Ausländer reinzukommen und so weiter und so fort. Also er spricht da, finde ich, sehr offen drüber und auch nicht eben nur über das, was cool ist und schön ist und schillernd ist in der NFL, sondern eben auch die Schattenseiten, weil so ist es eben. Es ist ein hartes Business und es ist am Ende ein Business, es geht um Geld. Und machen wir gerne weiter. Ich habe noch 3 weitere Namen. Michael Bennett, ein Defensive End, den müsstest du kennen, Anna. Das ist nämlich ein ehemaliger Seahawks-Spieler. Der hat mit euch auch den Super Bowl geholt 2014, war Teil der Legion of Boom und hat jahrelang die Defense der Seahawks geprägt, stand selbst 3-mal im Pro Bowl und wurde 2015 sogar als Defense MVP ausgezeichnet.
Ich wusste nicht, dass der undrafted Free Agent war.
Mhm. Ha. Wieder was gelernt.
Ja.
Dann haben wir noch einen Wide Receiver, Wes Welker. Der hält bei den Patriots immer noch zahlreiche Teamrekorde und der ist der einzige Wide Receiver der Geschichte, der 3 Saisons mit mindestens 110 gefangenen Pässen aufweisen kann. Es gibt auch keinen undrafted Free Agent, der mehr Receptions hat als Welker. Und zuletzt habe ich noch einen Linebacker mitgebracht, das ist James Harrison. Kennen vielleicht auch noch ein paar von euch, der gewann 2006 und 2009 den Super Bowl mit den Steelers, also gleich zweifacher Super Bowl Champ. Wurde auch Defensive Player of the Year und war 5-mal im Pro Bowl, also der hat richtig abgesahnt. Und der hatte einen sehr holprigen Start, denn er war unter anderem auch bei NFL Europe dann, bei Rheinfire hat er gespielt, bevor dann eben den Durchbruch bei den Steelers geschafft hat. Die haben ihn dann nämlich zurückgeholt aus Europa, weil die Verletzungsprobleme hatten und jemanden gebraucht haben. Und ja, dann konnte er sich schlussendlich doch noch durchsetzen in der NFL und zwar wie gesagt, 2-mal Super Bowl geholt. Und ich finde, das sind alles schöne Beispiele dafür, dass die Karriere halt manchmal vielleicht so ein bisschen holprig beginnt, beziehungsweise dass auch nicht jede Karriere halt sozusagen geradlinig ist. So ist es ja auch im echten Leben, nenne ich es jetzt mal, nicht immer. Sondern, ja, also bestes Beispiel Tony Romo, der halt 3 Jahre mal nur auf der Bank saß, bevor er halt irgendwie überhaupt die Chance bekommen hat. Oder eben andere Spieler, die irgendwie in Europa da noch gespielt haben oder so. Ich glaube, Schlüssel ist auch einfach, dass man sich für nichts zu gut ist, sondern dass man halt wirklich schaut, man bleibt dran, man nutzt jede Chance, weil, darüber haben wir jetzt in dieser Folge noch gar nicht gesprochen, aber es gibt halt einfach keine zweite Liga, es gibt keine Möglichkeit außer der NFL, wenn man weitermachen will, nach dem College mit Football.
Ja, du entweder schaffst es da halt oder halt nicht. Also
ja, dementsprechend hoch ist halt der Druck eben.
Ja, du hast natürlich immer jetzt noch die Chance mit der XFL und mir fällt der andere Name dieser anderen Liga nicht ein.
European League of Football gibt es natürlich inzwischen.
Genau, das auch, aber halt natürlich nicht, wie du schon sagst, keine zweite Liga in dem Sinne. So.
Ja. Gut, ich glaube, ich bin mit meinen Namen auf jeden Fall jetzt durch. Lasst uns gerne wissen, ob ihr zum Thema Draft oder auch eben jungen Spielern. Wir hatten auch mal überlegt, uns mehr nochmal dem Thema Highschool-Football zu widmen, weil ich das auch eben sehr, sehr spannend finde. Lasst uns gerne wissen. Uns gibt's bei Twitter @WomanCoverage. Anna, du heißt wie nochmal? Ich habe gerade deinen Twitter-Handle vergessen.
Blitz im Blog, aber ich packe auch alles in die Shownotes rein.
Genau,
wenn ihr
also
das auch
folgt uns da gerne rein und dann hören wir uns ganz bald wieder und dann in der nächsten Folge mit Gästin nämlich. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf und ihr könnt sehr gespannt sein. Und bis dahin, würde ich sagen.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.